Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie sollte für Sie ein Film aussehen, der von einem bedeutenden Komponisten erzählt? Das hier ist ein Ausschnitt aus einem Film, der erzählt von Johann Sebastian Bach. Und in diesem ganzen Film ist nichts anderes zu sehen als feste Einstellungen von Solisten in historischen Kostümen, die Musik von Bach spielen. Dazwischen taucht Bach als Figur auch immer wieder mal auf, aber eigentlich tut er nichts. Das ist ein ziemlich besonderer Biopic, eigentlich ganz ohne Handlung. Für manche ein absoluter Kultfilm, der ist schon von 1968. Für andere ist es aber nichts als statisch und spröde. Der Macher des Films, der ist jetzt gerade gestorben. Und warum der von den einen so gefeiert wird und von den anderen doch auch verschmäht und wie er die Filmwelt geprägt hat, das besprechen wir gleich genauer hier in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wer Filme gerne minimalistisch mag, gerne vielleicht auch unangepasst, der kennt und mag wahrscheinlich die Filme von Jean-Marie Straub. Der ist zwar in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt, aber unter Filmschaffenden und unter Cineasten wird er seit Jahrzehnten in sehr hohen Tönen gefeiert. In den 50ern schon, da traf er in Paris auf die ganzen großen Nouvelle Vague-Regisseure, auf Truffaut und Godard und Chabrol. Aber Straub ist einen ganz eigenen Weg gegangen und er wurde dafür gefeiert, aber auch nicht selten kritisiert, weil seine Filme nicht immer sehr zugänglich waren. Jetzt ist Jean-Marie Straub gestorben im Alter von 89 Jahren und was ihn ausgemacht hat und wie er trotz seiner Eigensinnigkeit die Filmwelt geprägt hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmemacher und Maler Stefan Hein, der vor einigen Jahren einen ganzen Film über Jean-Marie Straub gemacht hat. Herzlich willkommen, Herr Hein.
Guten Tag.
In einem Nachruf zu Straub, da ist heute zu lesen, dass sein Name und auch der Name von seiner Frau, ne, also Danielle Louyet, die werden ja eigentlich immer zusammen genannt, weil sie fast alle Filme zusammen gemacht haben, dass ihre Namen oft ehrfürchtig genannt werden, manchmal aber auch höhnisch, weil ihnen eben vorgeworfen wird, dass sie viel zu sperrig seien und dass sie emotionale Kälte in ihren Filmen verbreiten würden. Wie würden Sie denn die Filme von Jean-Marie Straub beschreiben? Was macht diese Filme für Sie aus?
Ja, an den Nachrufen und auch an der dpa-Meldung sieht man natürlich schon, in welchen polarisierten Sichtweisen so ein Werk immer noch gesehen wird, wenn von Kargheit und so weiter die Rede ist, wie Sie es jetzt auch zitiert haben. Ich glaube, dass das das extrem verengt und verkürzt und letztendlich würde ich sagen, dass die Arbeit von Jean-Marie Straub und Danielle Huillet darin bestand, genau solche Verengungen, Verkürzungen, Lesarten von auch kanonisierter Kunst, Malerei, Musik, sogenannte Literatur, auch schwierig, welche Worte man da nimmt, zu verschieben, neue Lesarten zu ermöglichen, auch außerhalb bestimmter akademischer Kategorien.
Vielleicht können Sie das mal konkret machen an einem Film. Ich habe ja in der Begrüßung schon mal diesen Film über Bach angespielt. Wie kann man vielleicht an dem Film zeigen, was die besondere Filmsprache ausgemacht hat?
Also mir fiel vorhin, als ich hierher fuhr, natürlich an so einem Tag die Situation in dem Film ein, am Ende des Films, in der erzählt wird, wie der Johann Sebastian Bach stirbt. Und das ist in der Knappheit und auch, das trifft einen in der Überraschung und in einer Knappheit und in der Unannehmbarkeit, wo natürlich, wenn hier überall steht, dass das nichts mit Emotionalität zu tun hat, das Lügen gestraft wird. Man sieht es, wenn ich es beschreiben darf hier, man sieht das Gesicht des Darstellers Gustav Leonhardt, ein Musiker, den man lange in dem Film gesehen hat, wie er live vor der Kamera Cembalo spielt und dirigiert und es wird dann erzählt von, der Film ist erzählt aus der Perspektive von Bachs Frau und man hört dann die Frauenstimme, die sagt, die über seine Erblindung kurz spricht und dann sagt, dass es eine Besserung gab und dieses Gesicht schaut zum Fenster raus, man sieht es am Licht und dann kommt die Nachricht, dass der Mann gestorben ist.
Okay, also schon auch eine Verknappung. Minimalismus ist ja auch was mit Jean-Marie Straub in Verbindung gebracht wird.
Ja, wobei das auch ein sehr problematischer Begriff ist, der ja auch aus einer amerikanischen bildenden Kunsttradition kommt und wo Minimalismus heißt ja immer, dass irgendwas minimal sei. Und er hat immer davon gesprochen, dass er den breitesten Fächer der Gefühle zulassen will und etwas eigentlich öffnet und nicht verknappt und zuspitzt.
Vielleicht können wir mal über die Filmsprache hinaus, können Sie uns sagen, was denn für ihn seine Motivation war, was sein Anliegen war, seine Filme so zu machen, wie er sie gemacht hat?
Man kann das sicher am besten nachlesen in dem vor 2 Jahren veröffentlichten Schriftenband. Den gibt es auf Englisch, Französisch, aber auch jetzt auf Deutsch, herausgegeben von Antonia Weise und Markus Nechleber und Volko Kamensky und Tobias Hering. Die haben eine sehr genaue Arbeit geleistet und da kann man, wenn man sich das Buch zur Hand nimmt, glaube ich, schon sehen, in welchen Kämpfen das Werk stattfand. Aber es gibt auf der anderen Seite auch das Statement von ihm, dass er 95 war das beim Interview, wo ich dabei saß, am Anfang gesagt hat, hänge sehr an den Filmen, die ich gemacht habe, ich würde nichts daran ändern, aber wenn ich auf den Knopf drücken könnte und alle Interviews quasi löschen könnte, dann würde ich das sofort machen. Und zwar aus dem Grund, weil in dem Sprechen oder auch in so einem medialen kurzen Sprechen, wie jetzt auch hier, natürlich immer eine Verengung passiert. Gleichzeitig muss man sagen, dass er halt sich auch nicht gescheut hat, das immer weiter zu machen und da nicht die vorsichtige Weise gewählt hat.
Ja, der blieb radikal bis zum Ende sozusagen. Er blieb sehr bei sich. Sie haben ihn ja auch als Mensch getroffen, wie Sie gerade gesagt haben. Ich glaube auch mehrfach. Sie haben ja den ganzen Film über ihn gemacht. Wie haben Sie ihn denn als Menschen erlebt? Also da ist jetzt wahrscheinlich auch wieder verengt, irgendwie 2, 3 Begriffe zu nennen, aber passt es, wie Sie ihn erlebt haben, zu dem, wie er seine Filme gemacht hat?
Es gibt sicher viele Menschen, die viel mehr Zeit mit Jean-Marie Straub verbracht haben wie ich. Aber ich habe ihn als sehr zarten und freundlichen und offenen Menschen erfahren.
Jean-Marie Straub ist jetzt also gestorben im Alter von 89 Jahren und interessanterweise auch ganz in der Nähe von dem Ort, wo auch Jean-Luc Godard vor wenigen Wochen gestorben ist, nördlich vom Genfer See. Da finden Sie dann vielleicht auch irgendwie wieder zusammen, diese 2 unterschiedlichen Größen des französischen Films. Vielen Dank für das Gespräch hier an den Filmemacher und Maler Stefan Hein im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Was tun, wenn die Welt um einen herum ganz anders tickt als man selbst? Der schwarze amerikanische Künstler Nick Cave, der hat aus dieser Erfahrung eine Kunstform gemacht. Der hat sich einen Mantel gebaut, mit dem er sich verkleiden kann und mit dem er dann ausdrücken kann, was er empfindet. Soundsuits, so heißen diese Arbeiten von ihm. Die kommen, wie gesagt, von Nick Cave, der jetzt aber nicht zu verwechseln ist mit dem australischen Musiker. Denn dieser Nick Cave ist aus den USA, aus Chicago. Der ist Künstler, Modedesigner und Performer. Und in New York, im Guggenheim, ist jetzt zum ersten Mal eine umfassende Retrospektive von Nick Cave zu sehen. Und was diesen Künstler ausmacht, warum er für die USA gerade so wichtig ist, erzählt uns jetzt Andreas Roberts, der die Ausstellung für uns besucht hat.
Zwei Performance-Künstler in Kostümen aus langen schwarzen Fäden, die beim Bewegen ein metallisches Rauschen erzeugen. Mal machen sie sich ganz klein wie wimmernde Kuscheltiere, dann wieder riesengroß wie außerirdische Teermonster. In wirbelnder Ekstase ringen, hüpfen und tanzen sie miteinander, als seien sie ein Wesen mit tausenden von vibrierenden Fühlern. In Filmen kann man Nick Cave Soundsuits in seiner Ausstellung For Othermore in Aktion erleben. In Gestalt zum Beispiel sieht man 2 bizarre Wesen in silbernen Anzügen aus metallenen Unterlegscheiben und glitzernden Pailletten. Ihre Köpfe haben imkerartige Hüte, die Vorderfronten bestehen aus hölzernen Rechenschiebern, mit denen sie je nach Kopfbewegung laute ratternde Geräusche machen können, mal aggressiv, mal zärtlich. Nick Cave Soundsuits haben ihn weltbekannt gemacht. Dabei lag ihr Ursprung in einem traumatischen Erlebnis, wie Chefkuratorin Naomi Beckwith erzählt.
In 1992 Like many people around the world, Cave was incredibly shocked and hurt to see the beating of Rodney King.
Es war 1992 und wie viele andere Menschen auf der Welt war Cave erschüttert, wie Rodney King von der Los Angeles Polizei zusammengeschlagen wurde. Er hatte gerade eine neue Stelle angetreten und als er dort am Morgen reinkam, hat niemand mit ihm darüber gesprochen, was sie am Abend vorher alle in den Nachrichten gesehen hatten.
So here he is with his colleagues sitting silent.
Er konnte das Schweigen nicht ertragen und begann, aus gefundenen Baumzweigen aus einem nahegelegten Park einen Mantel zu machen.
And that cloak, he said, became a kind of suit of armor, something to protect him.
Dieser Mantel wurde seine Rüstung, etwas, das ihn beschützen konnte, das seine Identität als schwarzer Mann verbergen konnte. Wenn er ihn trug, machte er Geräusche. Und diese Geräusche wurden seine Antwort auf das Trauma des Videos. Er konnte nicht über seine Erfahrung reden, er konnte nicht über seine Gefühle reden, aber er konnte sich bewegen und Geräusche machen. Das wurde sein Protest.
But he could move, and movement and sound was his kind of protest.
Gefühle hörbar machen, Identitäten wechseln, sich verstecken können. Aus dem ersten Soundsuit vor 30 Jahren sind mittlerweile mehr als 500 geworden. Viele von ihnen sind bunt und schrill. Sie helfen Cave, der bildender Künstler und Modedesigner ist, der grimmigen Realität etwas Positives und Schönes entgegenzusetzen. Die New York Times nannte ihn kürzlich sogar Amerikas fröhlichster und kritischster Künstler.
Cave
glaubt, dass er mit seiner Gabe der Schönheit und seiner Fähigkeit, mit seinen Händen etwas Schillerndes und Lichtes erschaffen zu können, etwas Notwendiges für die Welt tut. Aber er möchte auch, dass jeder weiß, dass diese Leichtigkeit aus der Dunkelheit des Traumas kommt, das er fühlt.
That lightness comes from the darkness of the trauma that he feels.
Besonders faszinierend ist Caves großformatige Installation Wall Relief, die von der Ferne wie ein Gemälde von Jackson Pollock aussieht. Eine wilde Welt aus getropfter Farbe. Doch beim näher Hinsehen entpuppt sich die Farbe als ein barockes Universum aus Perlen, Porzellanvögeln, Grammophontrichtern, gefundenem Ramsch, Plastikblumen und Messingtürbelägen. Mit Nick Cave zeigt das Guggenheim einen außergewöhnlichen schwarzen Künstler, der nach 30 Jahren nationaler und internationaler Anerkennung nun endlich auch in New York in einer Retrospektive zu sehen ist. Für Kuratorin Naomi Beckwith, die erste schwarze Chefkuratorin des Guggenheim, brauchte es in den New Yorker Museen ein ernsthaftes Umdenken.
It takes years to put together a museum project, but I do believe in many ways all of us were asking similar questions.
Es braucht Jahre, eine Ausstellung auszurichten, und ich glaube, in vielerlei Hinsicht haben wir uns schon vor George Floyd alle dieselbe Frage gestellt. Was sind die Kunstgeschichten, denen wir bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt haben? Und welche ethische Position haben wir als Institution historisch eingenommen? Warum war unsere Ethik, die sich um die Pflege von Objekten dreht, nicht in der Lage, auch an unser Publikum zu denken und sich um unsere Künstler zu kümmern?
Die Frage kann also nicht sein, wo kommen plötzlich all diese schwarzen Künstlerinnen und Künstler her, sondern sie muss lauten, warum sehen wir sie erst jetzt? Das Guggenheim hat mit dieser Ausstellung Versäumtes nachgeholt. Hoffen wir, dass es so weitergeht.
Die Ausstellung ist zu sehen, also im Guggenheim in New York. Jetzt am Wochenende war Eröffnung und jetzt läuft die Ausstellung bis zum 10. April im nächsten Jahr. Andreas Roberts war das für uns hier im Deutschlandfunk Kultur.
Fundstück.
Dem Ernst der Lage zum Trotz hat sich in den USA eine Form der Kritik entwickelt, die gesellschaftliche Missstände mit Humor aufs Korn nimmt. Der Schriftsteller William S. Burroughs hat 1986 zum Erntedankfest im November die Gesamtsituation mit einem Gedicht beschrieben. Sarkastisch bedankt er sich im Thanksgiving Prayer für Gewalt, Rassismus, Unterdrückung, Homophobie und viele andere Dinge, die im Land schieflaufen. Den passenden Rahmen dafür hat Produzent Hal Willner im Archiv gefunden. Eine Aufnahme des NBC-Symphonieorchesters aus den 60ern mit authentisch amerikanischer Musik.
For John Dillinger, and hope he is still alive. Thanksgiving Day, November 28, 1986. Thanks for the wild turkey and the passenger pigeons. Destined to be shit out through wholesome American guts. Thanks for a continent to despoil and poison. Thanks for Indians to provide a modicum of challenge and danger. Thanks for vast herds of bison to kill and skin, leaving the carcasses to rot. Thanks for bounties on wolves and coyotes. Thanks for the American dream to vulgarize and falsify until the bare lies shine through. Thanks for the KKK, for nigger killing lawmen feeding their nachos, for decent church-going women with their mean, pinched, bitter, evil faces. Thanks for killer queer for Christ stickers. Thanks for laboratory AIDS. Thanks for prohibition and the war against drugs. Thanks for a country where nobody's allowed to mind his own business. Thanks for a nation of finks. Yes. Thanks for all the memories. All right, let's see your arms. You always were a headache and you always were a bore. Thanks for the last and greatest betrayal of the last and greatest of human dreams.
So, also bedankt sich William S. Burroughs bei den USA für so viel, was im Land schiefläuft. Ein Fundstück von Paul Paulun. Und jetzt sprechen wir über Comicbücher, die sich lesen wie große Dokumentarfilme. Super aufwendig recherchiert, spannend erzählt, voll mit nicht ganz so bekannten Perspektiven auf große Fragen unserer Zeit. Der amerikanische Comickünstler Joe Sacco, der macht es, der gilt als Meister und auch als Erfinder dieses Comicjournalismus, wie er das selber nennt. In den USA ist Joe Sacco schon lange bekannt und jetzt bekommt er auch hier in Deutschland einen Buchpreis, den Geschwister-Scholl-Preis. Ausgezeichnet wird er dafür einen Comic, den er gemacht hat über das Leben der indigenen Bevölkerung in Kanada. Dafür ist er mehrfach ganz in den Nordwesten von Kanada gereist und hat dort ganz viele Interviews geführt, ganz viele Gespräche gehabt mit der indigenen Bevölkerung. Und was sein Comic daraus genau auszeichnet und wie genau der arbeitet an so einem großen Projekt, darüber habe ich mit Joe Sacco vor der Sendung gesprochen. Und erstmal habe ich ihn gefragt, was ihn denn dazu veranlasst hat, ganz da oben in den Nordwesten Kanadas zu fahren und dort zu recherchieren.
Okay, my original idea was to go to Canada and do a story about resource extraction and how it relates to indigenous people in the Northwest Territories. But when I was up there, I discovered that the story was much bigger than that.
Ich wollte das Verhältnis untersuchen zwischen den Ressourcen, also auch den Bodenschätzen in Kanada und der Beziehung zu den indigenen Völkern im Nordwesten Kanadas, was dafür ein Bezug herrscht. Als ich mich dann aber mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich gespürt, dass diese Geschichte doch sehr viel größer ist und sehr viel mit Kolonialismus zu tun hat und wie die kanadische Regierung versucht hat, eben Kontrolle über den Boden zu erlangen, über das Land zu erlangen, indem es eben versucht hat, Kontrolle über die Besitzer des Landes zu erlangen, also die indigenen Völker. Und sie haben wirklich versucht, diese Verbindung, die die indigenen Völker zu ihrem Boden hatten, irgendwie zu brechen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben das so gemacht, dass sie die Kinder auf kanadische Grundschulen geschickt haben. Und auf diesen Grundschulen hat man versucht, diese Kinder zu reglementieren. Das heißt, man hat sie praktisch zum Christentum gezwungen und sie wurden geschlagen, wenn sie ihre Muttersprache gesprochen haben und nicht Englisch. Und das war die Art und Weise, wie die kanadische Regierung eben versucht hat, die Kultur letztendlich der indigenen Völker zu zerstören.
Land. Also Sie haben da ein sehr großes Thema letztlich gefunden, klar, der Kolonialismus und eben nicht nur jetzt, was das Fracking angeht und Öl- und Gasförderung, sondern Sie beschreiben da ja Jahrzehnte sozusagen Entwicklung zwischen Politik und indigener Bevölkerung. Das ist spannend, wie Sie das erzählen, weil es da sehr viele persönliche Geschichten gibt, also die Menschen in dem Buch erzählen aus ihrer persönlichen Erfahrung, aber Sie erklären auch viel, Sie haben viel Politisches, viel Historisches. Wie genau würden Sie das beschreiben? Wo lag da Ihr Fokus? Wie sind Sie rangegangen, um diese komplexe Geschichte zu erzählen?
Well, first I wanted to show what life was like for indigenous people before these interventions by the government.
Nun, zuerst wollte ich eigentlich das Leben der indigenen Völker erzählen, bevor es diese Veränderungen gab, die die kanadische Regierung forciert hat. Und da habe ich natürlich mit älteren Ureinwohnern, mit älteren indigenen Bewohnern gesprochen und die haben mir erklärt, dass das auch eine Familien, dass die Familien das Land bearbeitet haben und jeder in der Familie hatte seinen Platz und jeder wusste, was er zu tun hatte und kannte seine Rolle und das hat ihnen auch eine gewisse Stärke verliehen, obwohl das natürlich kein einfaches Leben war. Sie lebten in Zelten, sie lebten von Fischen und Jagen. Und trotzdem war es in einer gewissen Weise für sie etwas Bereicherndes, dieses sehr einfache Leben zu führen. Und das war sozusagen das, was zuerst erzählt werden sollte. Und dann wollte ich natürlich von den Veränderungen erzählen. Was ist passiert dadurch, dass die Kinder plötzlich auf kanadische Schulen gegangen sind? Was hat das für Probleme auch innerhalb der Generationen ausgelöst? Und inwiefern haben sich die indigenen Völker auch versucht zu wehren? Welche Rolle hat der Widerstand gespielt? Es gab Teile der Bevölkerung, die hat sich dann doch untergeordnet. Andere haben ganz gut widerstanden. Und die Dinge sind einfach nicht schwarz-weiß. Und genau davon wollte ich erzählen.
So, you know, it's nothing is ever really black and white in these sorts of stories.
Interessant ist ja, dass Sie das erzählen und dass Sie eben natürlich auch ganz viele Geschichten von indigenen Menschen erzählen. Also der Band fängt an mit so einer Szene, wo eben Sie einen indigenen Mann interviewen und er erzählt von seiner Kindheit und Sie zeichnen das dann aus. Also man taucht da richtig ein in diese Kindheit in Nordwestkanada. Aber eben von Ihnen gezeichnet und letztlich von Ihnen erzählt. Ich habe mich gefragt, wie Sie da rangehen. Sie zeichnen das Leben von anderen Menschen. Wie machen Sie das?
Well, that's a good question. And in this case, I visited the very great website of archives.
Nun, es gibt ein riesiges Online-Archiv und ich war auf dieser Website und habe auf dieser Seite eben sehr, sehr viele Fotografien gefunden. Und da konnte ich schon einen großen Detailreichtum entdecken. Und interessanterweise gibt es sogar Videos auf YouTube. Beispielsweise, wie man aus Tierhäuten ein Boot baut. All das konnte ich sehen. Und genau dieses Leben eben damals noch im Busch sozusagen, was die geführt haben in den Wäldern, das lässt sich da ganz gut dokumentieren. Und ich habe dann mit diesem Protagonisten, mit dem ich auch dieses Interview geführt habe, habe ich ihm auch meine Zeichnung geschickt und bat ihn darum, seine Kommentare abzugeben. Und er hat gemeint, das sei doch relativ akkurat. Und das ist dann etwas, wo du als Zeichner ja genug Ansporn bekommst, dann in der Richtung weiterzumachen.
Once, you know, you get the person whose story you're telling to say it's accurate, you know, you can feel comfortable in what you've depicted.
Es gibt eine sehr spannende, eindrückliche Stelle in Ihrem Comic. Da wird Ihnen in so einem Gespräch, das Sie da führen, vorgeworfen, dass Sie selbst vielleicht auch nur ein weiser Kolonisator wären mit Ihrer Arbeit, die Sie da machen, als Reporter sozusagen. Und da kommen Sie dann ins Straucheln und Sie schreiben, dass Sie erst Nein sagen, auf keinen Fall. Und dann kommen Sie aber doch auch ins Zweifeln, weil Sie ja auch was von den Indigenen dort möchten. Wie sind Sie denn damit umgegangen, als Weißer diese Geschichte erzählen zu wollen? Wie sehen Sie Ihre Rolle hier?
Well, I mean, I think as a journalist, you always have a pretense that you can talk to anyone about anything. But of course, you have to understand that people look at you through certain filters and certain lenses.
Nun, als Journalist geht man ja irgendwie immer davon aus, man könne mit allen reden und das sei eigentlich gar kein Problem. Aber natürlich wirst du auch durch gewisse Filter und durch gewisse Linsen beobachtet, gerade wenn es sich um Leute handelt, die ausgebeutet worden sind, deren Land ausgebeutet worden ist. Da betrachtet man dich schon mit einem gewissen Argwohn. Sie hatten schon Erfahrung gehabt von Studenten beispielsweise, die irgendwelche Arbeiten geschrieben haben und deswegen auf Recherche Reise gegangen waren, denen sie Rede und Antwort gegeben hatten. Und dann kam aber nie etwas zurück. Und das machte sie natürlich ein wenig argwöhnisch, weil sie ja keinen Nutzen davon hatten. Und insofern war mir schon klar, ich bin jetzt nicht der Erste, mit dem sie reden. Und ich muss in diesen Geschichten, geht es nicht nur darum, Verständnis für sie aufzubringen, sondern sie müssen mir in irgendeiner Weise auch vertrauen können. Das heißt, ich muss ihnen auch etwas zurückgeben können. Und das habe ich auch getan. Ich habe ihnen Bücher geschickt und die Comics sind auch ganz gut aufgenommen worden.
Ihr Buch ist ja nicht nur eine Erzählung des Konflikts der letzten Jahrzehnte dort oben in Nordwestkanada, sondern es ist auch Ihre eigene Erzählung. Also Sie selbst tauchen da auf. Es ist ein bisschen auch wie so ein Abenteuer-Comic ein bisschen. Man sieht, wie Sie sich da durch den Schnee schlagen, um in die abgelegenen Dörfer zu kommen. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz beschreiben, wie Ihre Arbeit vor Ort genau aussah. Wie lange waren Sie dort? Was genau haben Sie da gemacht? Mit wie vielen Menschen haben Sie gesprochen?
Well, my first trip was about 2.5 weeks.
Meine erste Reise, da war ich 2.5 Wochen vor Ort, weil ich einen Auftrag hatte. Ich hatte für eine Zeitschrift den Auftrag, einen Kurzcomic zu zeichnen. Aber diese Arbeit machte mich sehr unzufrieden, weil ich schon der Meinung war, da steckt viel mehr dahinter. Das ist eine viel größere Geschichte, auch mit viel wichtigeren Auswirkungen. Und ein Jahr später habe ich mich dann noch einmal hingegeben, noch einmal 2.5 Wochen, habe eigentlich dieselben Orte und Landstriche nochmal besucht, auch mit denselben Protagonisten nochmal geredet, aber mich sehr viel wohler gefühlt. Das war eine Arbeit, die mich sehr viel mehr ausgefüllt hat. Und dann habe ich 3.5 Jahre damit verbracht, diesen Comic zu zeichnen. Dann bist du an einen Arbeitsplatz gefesselt und machst nichts anderes, als stundenlang zu zeichnen.
That's when you are chaining yourself to a desk and spending many hours a day just drawing.
Und dadurch ist eben auch diese sehr vielschichtige, vielstimmige Geschichte geworden. Ich frage mich, ob Sie denn da was letztlich mitnehmen, ob Sie so eine Art Fazit haben, weil das Schöne und Interessante an Ihrer Arbeit ist ja, dass es keine schnellen Erklärungen liefert, keine einfachen Antworten, was die Konflikte angeht. Es zeigt eher, wie komplex der Umgang der Indigenen mit den Entwicklungen ist der letzten Jahrzehnte. Gibt es denn so ein Fazit, das Sie mitnehmen aus dieser Arbeit?
Well, that's a good question. And I think my gain was, for me personally, was seeing a different approach, a different philosophy about land.
Wenn es jetzt darum geht, wovon ich persönlich profitiert habe, dann denke ich, dass ich plötzlich eine ganz andere Einstellung habe, weil die Einstellung der Indigenen eine ganz andere ist, wenn es um das Land geht, als die Einstellung, die wir so normalerweise im Westen haben, wo ein Land kann besessen werden. Also es geht um Besitz, es geht um Kaufen, es geht um Verkaufen, es geht um Ausbeutung des Landes. Und die indigenen Völker haben da eine ganz andere Beziehung dazu. Für sie besitzt man kein Land, sondern das Land besitzt sie selber. Das hat meine ganze Gedankenwelt auf den Kopf gestellt, weil ich es so viel spiritueller finde, auf diese Art und Weise an die Fragen heranzugehen. Und ich denke, das kann auch etwas Zukunftsweisendes haben, gerade wenn es um Fragen wie den Klimawechsel beispielsweise geht.
And how we approach things like climate change. So, I mean, I gained from that.
Das sagt der Comicautor Joe Sacco über seine Arbeit und vor allem über seinen Band Wir gehören dem Land, der jetzt am Wochenende ausgezeichnet worden ist mit dem Geschwister-Scholl-Preis. Das ist das erste Mal, dass ein Comic diesen Buchpreis bekommt. Joe Sacco hat ja sozusagen eine eigene Comic-Gattung erfunden, den Comic-Journalismus. Der reist sozusagen als Reporter durch die Welt. Für einen Comic war er zum Beispiel in Israel und in den palästinensischen Gebieten während der ersten Intifada. Er hat auch einen Comic gemacht über den Konflikt in Bosnien und jetzt eben dieser Comic über die indigene Bevölkerung im Norden Kanadas und der Konflikt mit der Regierung dort, haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen. Joe Sacco, Sie werden ja oft als Erfinder dieses Comic-Journalismus bezeichnet. Ich glaube, Sie haben diesen Begriff geprägt. Was genau verstehen Sie denn unter Comic-Journalismus?
Well, in some ways it's a simple idea. It's using the medium of comics to tell journalistic stories.
Ach, das war eigentlich eine ziemlich einfache Idee, die ganz einfach damit zusammenhängt, dass ich einerseits Comics zeichne, aber eigentlich eine journalistische Grundausbildung hinter mir habe. Da steckt jetzt wirklich keine große Theorie dahinter. Also ich bin als Journalist ausgebildet worden und habe nach einem Job gesucht und wollte ein ganz normaler Zeitungsreporter werden. Und es gab keine Jobs. Und dann fing ich an, mich wieder mehr mit dem Zeichnen auseinanderzusetzen, weil ich seit meiner Kindheit gezeichnet habe. Und ich habe eine Reise in den Nahen Osten unternommen und habe eigentlich gedacht, ich mache so eine Art Reiselog und zeichne das als Comic. Aber plötzlich beim Zeichnen wurde mir klar, dass das doch wieder eine sehr journalistische Arbeit war. Also das kam nicht aus mir raus. Und diese Verbindung zwischen Journalismus und Comic habe ich dann einfach perfektioniert. Und das hat sich auch ganz organisch entwickelt. Und das fing vor 30 Jahren an und hat nie aufgehört.
Ja, and here we are, you know, 30 years later.
Ich habe mich gefragt während dem Lesen, ob der Comic Ihnen da besondere Möglichkeiten gibt, also als Reporter sozusagen. Also was ist der Unterschied, einen Comic zu machen über so eine komplexe Geschichte, als jetzt vielleicht so ein Zeitungsartikel, wie Sie sagen, oder vielleicht auch ein Film oder ein Radiostück. Ich habe mich gefragt, das ist vielleicht das Besondere, dass Sie erst nach Ihrer Reise anfangen zu zeichnen und dass Sie dann ganz viel Zeit haben, das alles nochmal zu verarbeiten. Oder wie würden Sie das sagen? Was ist das Besondere an diesem Medium Comic, wenn es um Journalismus geht?
Yeah, I think the time factor is relevant because you spend a lot of time with each story. I mean, most of my work, most of the books take years to do.
Ja, ich denke schon, dass Zeit da ein wichtiger Faktor ist, weil ich arbeite an meinen Büchern Jahre, an einigen 5 bis 6 Jahre. Und ich stecke da wirklich sehr viel Energie hinein. Und ich denke, jedes Medium hat seine Stärke. Und die Stärke des Comics liegt wirklich darin, in dem Moment, wo der Leser das Buch öffnet, ist er sofort an einem gewissen Ort, in einer gewissen Zeit. Das heißt, er ist beispielsweise in einem Flüchtlingslager in Gaza oder er ist auf einem Hügel im Nordwesten. Westen Kanadas oder er befindet sich in einem an einem bosnischen Dorf. Und ich zeichne das so genau und so speziell, dass es nur in dieser einen Stadt, an diesem einen Ort oder auf diesem einen Hügel spielt, dass die Leute, die dort leben, sich wiedererkennen. Und das ist nicht irgendein Dorf oder irgendein Ort. Und ich glaube, das macht sehr viel aus, weil der Leser sofort ein Gefühl für etwas bekommt, er kann da hineintauchen.
The other thing that I think what comics has is that a lot of people still think of it as sort of a child's medium.
Comics werden ja sehr oft eigentlich nur so als Kinderunterhaltung abgetan. Jeder hat mal Donald Duck gelesen. Und das ist auch in Ordnung so, weil das hat auch eine gewisse Stärke, weil man irgendwie davon ausgeht, ich muss ja nicht viel über etwas wissen, wenn ich mir ein Comicbuch anschaue. Und das hat so eine subversive Kraft, die man auch ausnutzen kann, weil der Leser meint, ach, jetzt wird ja nicht so viel von mir verlangt, das kann ich ja mal einfach so konsumieren. Und deswegen kann ich da rein subversive, sehr vielschichtige und auch sehr harte Fakten mit einarbeiten und dem Leser so ein bisschen unterjubeln.
People think, oh, this is going to be easy. I don't know anything about this situation. Here's a comic book about it. I can read this. But you can get a lot of information in a comic book. And so I think there's a subversive element. The medium looks so friendly, but you can have a lot of hard-hitting information in it.
Sie schreiben ja an einer Stelle in Ihrem Buch über Nordwestkanada, dass Sie auch selbst nicht so richtig ernst genommen wurden als Comiczeichner. Also dass da irgendjemand, Ihr Interviewpartner, gesagt hat, ach so, was Sie machen, nur ein Comic, mit Ihnen möchte ich gar nicht sprechen. Ist es vielleicht auch eine Stärke? Also ist es gut, so ein Underdog zu sein? Ist es hilfreich für das Machen solcher Geschichten?
maybe to some extent. I mean, you have to explain things to people. What you're doing before they can take you seriously.
Naja, das ist nur in gewisser Weise so. Die meisten nehme ich dann schon ernst. Ich würde sagen, 95% der Leute nehmen mich ernst. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich ja Bücher dabei habe von vorherigen Arbeiten. Ich kann Ihnen das an einem Beispiel ganz gut erläutern. Als ich im Gazastreifen war und einen Comic geplant habe über 1950er Jahre, habe ich mit sehr viel älteren Leuten gesprochen. Und nun könnte man davon ausgehen, dass gerade ältere Leute gar keine Verbindung zum Comic haben. Aber ich brachte ihnen ein Buch, mit dem ich mich schon mal mit Palästinensern auseinandergesetzt hatte. Und das haben sie sich angeschaut. Und obwohl sie mit Sicherheit kein Englisch gesprochen haben, haben sie die Zeichnungen sich sehr genau angeschaut. angeschaut und haben plötzlich gemerkt, oh, das ist dieses Flüchtlingslager. Und die Orte waren ganz klar identifizierbar. Und man kann also mit einem Comic nicht nur Sprachbarrieren durchbrechen, sondern auch kulturelle Unterschiede erst einmal überwinden. Und das ist eben diese Stärke, die ich als Cartoonist dann eben auch habe. Und deswegen hat das schon auch Vorteile, so zu arbeiten.
And so in some ways it was a strength to have my previous work with me and to say that I was a cartoonist, because they understood immediately what I was trying to do.
Sie befassen sich in Ihren Arbeiten ja sehr gerne mit Konflikten, auch mit sehr schwierigen, großen Konflikten. Und wir leben ja in einer Welt, die voll ist von Krisen und Konflikten. Der Krieg in der Ukraine ist sicher gerade einer der herausforderndsten, die wir haben. Ist auch eine Situation, die natürlich einen sehr genauen Blick braucht. Wäre das ein Thema für Sie, dass Sie auch für einen Comic interessieren würde, dieser Ukraine-Konflikt?
Well, of course, I think it's, you know, the war in the Ukraine is a great tragedy.
Der Krieg in der Ukraine ist eine sehr große Tragödie und natürlich ist es vorstellbar, dass ich oder auch andere Comic-Journalisten diesen Konflikt aufgreifen, aber es sind ja schon sehr, sehr viele Journalisten vor Ort und das ist auch richtig so und deswegen gibt es eigentlich schon sehr, sehr viele Berichte darüber und ich würde sagen, ich gehe lieber an Orte, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise arbeite ich zurzeit an einem Projekt in Indien und zwar geht es dort um einen sehr obskuren Aufstand, um Unruhen, von denen man nicht viel weiß. Das heißt, das sind Themen, die jetzt nicht unbedingt die Schlagzeilen der Nachrichten ausmachen. Und ich denke, dass ich gerne an solche vergessenen Orte gehe, dass darin vielleicht auch meine Stärke liegt. Und ich denke, das werde ich auch so weitermachen.
Are to go to places that are overlooked. And I think I'll continue to do that.
Comic-Journalismus trifft auch auf Comic-Kunst. Joe Sacco war das über seine Arbeit, die jetzt gerade ausgezeichnet worden ist, mit dem Geschwister-Scholl-Preis. Sein aktuelles Buch über das Leben der indigenen Bevölkerung in Kanada heißt Wir gehören dem Land. Es erschien bei Edition Moderne hier in Deutschland, hat 256 Seiten, ist komplett schwarz-weiß, kostet 25 Euro und wir haben hier drüber gesprochen im Deutschlandfunk Kultur.